Ich lese den Bibeltext zur heutigen Predigt und er steht in 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 17. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt begleitet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser.
Hallo, guten Morgen. Diese Predigt ist der zweite Teil unserer Predigtreihe zum Thema Identität, verändert durch Jesus. Und heute geht es um drei weitere Aspekte deiner Identität, wenn du Christ bist. Wenn du nicht an Jesus glaubst oder noch Zweifel hast, dann hat dieser Text trotzdem einige Gedankenanstöße für dich. Warum es zum Beispiel Sinn machen könnte, irgendwie weltfremd zu sein, darüber, warum Christen so sind, wie sie sind. Und vielleicht entdeckst du auch Dinge, die du für dich ganz persönlich annehmen oder vielleicht sogar neu glauben kannst. Wir schauen uns also jetzt drei Aspekte in diesem Text an, die die Identität eines Christen ausmachen. Das erste ist, Christen sind Fremde auf dieser Welt. Der zweite Aspekt, Christen sind Botschafter oder Vorbilder. Und der dritte Aspekt, Christen sind frei. Nochmal, erstens Fremde, zweitens Botschafter und drittens frei. Lass uns direkt Aspekt 1 anschauen, Fremde. Was würdest du antworten, wenn dich jemand auffordern würde, deine Identität zu beschreiben? Also zu sagen, wer bist du? Ich denke mal, dass Gäste oder fremd nicht unbedingt dabei wäre. Obwohl fremd und als Gegenstück dazu Heimat oder Zuhause ja durchaus wichtige Begriffe sind gerade. Weil immer mehr Menschen ihre Heimat gerade verlassen und aus unterschiedlichsten Gründen woanders leben. Zum Beispiel für ihr Studium oder wegen ihrer Arbeitsstelle oder weil Krieg in ihrer Heimat ist oder weil sie verfolgt werden. Nie waren mehr Menschen gleichzeitig nicht in ihrer Heimat und deshalb irgendwo anders erstmal fremd. Und ich glaube, wenn ich jeden, der diese Predigt anschaut, fragen könnte, ob er aktuell in seiner Heimatstadt lebt, würde die Mehrheit wahrscheinlich mit Nein antworten. Ich gehe aber davon aus, dass niemand gern auf Dauer irgendwo zu Gast oder fremd sein möchte, sondern dass irgendwann jeder sagen können möchte, dass er irgendwo angekommen ist und zu Hause ist, dass man gekannt wird und verstanden wird. Und ich glaube, das gilt selbst für den größten Weltenbummler irgendwann. Dementsprechend scheint es für uns nicht gerade wie die schönste Aussage, der schönste Zuspruch, den Petrus, der Autor dieses Briefes hier, macht. Ihr Lieben, ihr werdet hier auf dieser Erde dauerhaft Fremde sein. Yay, das wollte ich schon immer. Ich glaube nicht. Aber was meint er dann damit? Was will er damit sagen? Die Begriffe, die Petrus hier auf Griechisch verwendet hat, die im Deutschen Gäste und Fremde heißen, kann man auch mit Beisassen, Nichtbürger oder Pilger übersetzen. Es geht darum, dass jemand aus dem Ausland kommt, dass er vorübergehend in einem anderen Land wohnt, das nicht seins ist, und dass er dort keine Bürgerrechte hat. Er hat gerade mal eine Unterkunft, aber er wird das Land irgendwann wieder verlassen. Er wird dort nicht ansässig werden. Das ist von vornherein klar. Und so jemand wird dauerhaft als Fremder wahrgenommen, weil er das auch ist und bleibt. Deshalb habe ich mich für den Rest der Predigt hier für den Begriff fremd entschieden und nicht Gäste. Gäste klingt für mich zu sehr nach Einladung und Kaffee trinken und das ist hier einfach nicht gemeint. Worum es offensichtlich auch nicht geht, ist, dass alle Christen ihr Geburtsland verlassen müssen und irgendwo anders im Ausland leben, um dort fremd sein zu können, sondern das fremde Sein, das Petrus hier anspricht, ist geistlich gemeint. Petrus sagt also, Christen sind Fremde in dieser Welt. Wenn du dich nicht als Christ bezeichnen würdest, wirkt das hier vielleicht gerade wie die Bestätigung deines Eindrucks, dass Christen und ihr Glaube weltfremd sind. Und hier steht, dass sie das sogar mit Absicht machen. Was man mit weltfremd auch in Verbindung bringt, ist ja oft auch überheblich oder arrogant oder auch naiv. Und vielleicht ist das dein Bild von Christen, dass sie schon etwas naiv sein müssen, um das mit Gott und Schöpfung und all das glauben zu können. Und wenn Christen etwas aufgeklärter wären und sich mal ernsthaft mit Wissenschaft beschäftigen würden, dann würden sie schon zu der Überzeugung gelangen, dass man das eigentlich nicht so ganz glauben kann. Ja, das kann passieren, dass Christen überheblich, arrogant oder naiv sind. Aber wenn wir Petrus und was Gott uns durch ihn sagen möchte in diesem Text richtig verstehen, dann bedeutet es das Gegenteil von arrogant, naiv oder fern. Sondern dann bedeutet es, diese Welt gerade realistisch einzuschätzen und ein Verhältnis zu ihr einzunehmen, das gesund und vernünftig ist. Wir schauen uns mal an, inwiefern Christen Weltfremde sind. Inwiefern bist du auf dieser Welt ein Fremder, wenn du mit Jesus lebst? Ich weiß nicht, ob du dich in deinem Leben in dieser Welt fremd fühlst. Ich fühle mich hier eigentlich ziemlich zu Hause in meinem Leben, das ich ja offensichtlich aktiv mitgestaltet habe. Ich meine, ich kenne nichts anderes, wo ich mich mehr zu Hause fühlen könnte als mein Leben in dieser Welt. Und das ist aber der Punkt. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Die meisten waren in ihrem Leben schon mal im Ausland. Vielleicht ist auch Deutschland gerade für dich Ausland. Falls du noch nirgendwo im Ausland warst, versuch einfach mal, es dir kurz vorzustellen. Je nachdem, wo du schon mal gewesen bist, hast du schon mal die Situation gehabt, dass du die Landessprache nicht verstanden hast. Du hast gespürt, dass die Verständigung irgendwie schwierig ist. Vielleicht konnten beide Seiten zwar Englisch, aber trotzdem gab es häufig Missverständnisse. Wenn du auch schon mal auf einem anderen Kontinent warst, dann ist es dir vielleicht auch schon begegnet, dass dort Leute ganz andere Kleidung anhatten, als du es gewohnt bist. Und die Leute waren vielleicht alle ganz nett, aber du hast oft ihr Verhalten nicht so richtig einordnen können. Und deswegen hast du dich innerlich distanziert gefühlt. Deine Unterkunft war gut, das Land auch eigentlich schön. Und trotzdem warst du irgendwie dankbar, als du deinen Fuß wieder auf Heimatboden setzen durftest. Denn du warst in diesem Land in dem Bewusstsein, dass es nicht der Normalzustand ist, hier zu sein. Dass es nicht dein Alltag ist, nicht dein Ort zum wirklich Ankommen, nicht dein Zuhause. Und das sind Christen auf dieser Erde, nicht ganz zu Hause. Wenn du Christ bist, dann bist du hier nicht an dem Ort, an dem du letztendlich ankommen wirst. Es ist nicht dein letztendlich gültiges Normal, hier zu sein. Und dann wird es hier viele Dinge geben in deinem Alltag und in deinem Umfeld, die nicht dem entsprechen, was du als richtig und als normal empfinden würdest. Wahrscheinlich geht dir das sogar dann so, wenn du dich nicht als Christ bezeichnest. Ganz sicher gibt es in unserer Gesellschaft Dinge, die als normal gelten, von denen du aber findest, sie sollten es eigentlich nicht sein. Wo du dich fragst, wer hier eigentlich die Regeln gemacht hat, weil derjenige seinen Job echt besser machen könnte. Warum sind zum Beispiel so viele Menschen egoistisch? Wenn jeder etwas mehr einen Blick für alle anderen hätte, dann wäre die Welt schon ein besserer Ort. Oder die Beobachtung, dass Geld die Welt zu regieren scheint. Das dürfte eigentlich nicht sein, oder? Dass mit Lebensmitteln spekuliert wird, dass Wasser immer mehr privatisiert wird, dass Massen an Waffen verkauft werden, auch in Deutschland, und an aktive, gewaltsame Konflikte weltweit geliefert werden. Das ist normal? Dass dein Kind im Kindergarten ungerecht behandelt wird, passiert eben. Das sollte aber nicht normal sein müssen, oder? Dir fallen selbst sicher noch viele andere Dinge ein, wo du denkst, wenn ich mir eine Heimatwelt aussuchen dürfte, dann sähe die anders aus. Dann müsste das und das anders sein. Diese Dinge und wie diese Verhältnisse, wie sie hier sind, die kann ich nicht nachvollziehen. Damit kann ich mich nicht identifizieren. Die sind mir persönlich fremd. Und auf einmal ist es eigentlich eine gute Nachricht. Als Christ bist du in dieser Welt mit diesen Eigenschaften nicht zu Hause. Dieser Ort, der so wunderschön sein könnte und es immer noch ist in vielen Bezügen, der aber so verzerrt und von Bösem durchzogen ist, Deutschland oder das Land, in dem du gerade wohnst, deine Stadt, deine Wohnung, du bist hier nicht zu Hause. Du bist hier nur auf der Durchreise. Und das ist eine gute Nachricht. Du bist hier nicht zu Hause auf zwei Arten oder aus zwei Gründen. Das erste ist wegen der Dauer deines Aufenthalts hier, der ist nämlich begrenzt. Und das zweite ist die Art deines Aufenthalts hier. Erstens die Dauer, ganz einfach, das Leben auf dieser Erde endet irgendwann. Das gilt für jeden aktuell hier lebenden Menschen. Dieses Leben ist vorübergehend. Es ist nicht für immer, es endet. Wir alle haben nur einen vorübergehenden Aufenthalt auf dieser Erde, der beendet wird durch unseren Tod. Und dann? Christen glauben, es geht danach weiter. Die Bibel sagt, und Christen glauben, dass es danach eigentlich sogar erst richtig losgeht. Weil Gott eine neue, gute, ewige Welt schaffen wird, die so ist, wie diese hier hätte sein können, es aber nicht mehr ist. Glaubst du das? Glaubst du, dass es weitergeht, wenn dieses Leben hier vorbei ist? Wenn ja, was glaubst du, kommt danach? Und hat dieses danach eine Auswirkung darauf, wie du heute lebst? Beeinflusst deine Sicht auf dein nach dem Tod, was für ein Leben du hier gerade führst? Also wir alle, egal ob du dich als Christ verstehst oder nicht, das gilt für uns alle, wir alle haben nur einen vorübergehenden Aufenthalt auf dieser Erde. Und das macht uns zu Durchreisenden, zu nicht letztendlich Ortsansässigen hier. Für Christen gilt darüber hinaus, dass sie hier Fremde sind, zweitens wegen der Art ihres Aufenthalts. Christen haben jetzt schon geistlich ihr Zuhause und ihr Bürgertum woanders. Gott sagt nämlich nicht nur, wenn du Christ bist und zu mir gehörst, dann bist du nicht zu Hause auf dieser Erde, dann gehörst du nicht hierhin. Er lässt uns nicht stehen mit dieser Aussage, du gehörst hier nicht hin, ohne uns nicht auch einen Ort zu geben, an den wir gehören. Und bei ihm sind wir Kinder, Himmelsbürger, Angekommene, Wohnungsbesitzer. Ich glaube, die wenigsten von uns oder wenige können sich eine Wohnung in Potsdam leisten. Das ist auch nicht schlimm, weil im Himmel bekommen wir eine wunderschöne Eigentumswohnung geschenkt. Und die haben wir dann eh viel länger, als wir eine hier auf der Erde irgendwie haben könnten. Und das ist nichts gegen Wohnungsbesitzer in Potsdam. In einem anderen Brief, den Paulus schreibt in der Bibel, im Epheserbrief in Kapitel 2, da stehen folgende Verse, 12 und 13 und 18 und 29. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Jesus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und noch in einem anderen Brief, dem Hebräerbrief, da steht im 13. Kapitel, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jeder zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Dass wir Gottes Kinder sind, führt also dazu, dass wir hier nur Durchreisende sind, weil unsere Seele unvergänglich ist, diese Erde aber vergänglich. Und es führt dazu, dass wir im Himmel, in Gottes neuer, ewiger, perfekter Welt, jetzt schon eingetragene Bürger und ansässig sind. Eine andere Bibelstelle sagt, unsere Namen sind aufgeschrieben. Unsere Namen sind schon eingetragen im Bürger, im Buch im Himmel. Und das gilt jetzt schon, auch wenn wir noch hier sind. Und das ist ein ganz schön herausforderndes schon jetzt und noch hier. Schon jetzt und noch nicht. Unsere tiefste Zugehörigkeit ist nicht mehr hier. Nicht bei unseren Eltern, nicht bei unserem Partner, nicht in unserer Heimatstadt oder unserem Land. Unsere tiefste Zugehörigkeit ist bei Gott, in seiner neuen Welt. Nirgendwo anders bist du als Christ gerade mehr zugehörig als bei Gott, in seiner Nähe. Du bist geistlich-rechtlich jetzt schon mehr Himmelsbürger als Erdenbürger. Wenn du das Gefühl hast, meine Bekannten und Freunde, die Gott nicht kennen, werden nie verstehen, warum ich diese oder jene Entscheidung getroffen habe oder warum ich diese oder jene Haltung habe als Christ. Das ist normal. Seit du zu Jesus gehörst, hast du eine neue Identität, eine neue Kultur und Nationalität, in der du lebst. Und du bist damit in sehr guter Gesellschaft. Weißt du, was Petrus direkt vor unserem Textabschnitt schreibt? Er schreibt, dass Jesus selbst für die meisten wie ein Stein war, an dem sie sich gestoßen haben, weil er so anders war, als sie ihn erwartet hatten oder wollten, dass sie ihn nicht verstanden haben. Und weil er hier nur zu Gast war, er war ganz Mensch und er war voller Liebe für die Welt hier, aber nur vorübergehend. Und seine tiefste Zugehörigkeit hatte Jesus wie du bei Gott. Jesus lebte perfekt nach den Prinzipien von Gottes neuer, guter Kultur. Und das haben viele nicht verstanden. Und deswegen haben sie ihn verurteilt. Wenn es dir auch so geht und du Angst hast, verurteilt zu werden, wenn du bestimmte Entscheidungen triffst, triff sie. Tu unbesorgt das, von dem du weißt, dass es richtig ist. Tu es, glaub. Sei anders. Sei Jesus ähnlich, anstatt dem Rest der Welt ähnlich. Auch wenn du aneckst. Denn das bist einfach du jetzt. Das ist Teil deiner Identität als Gottes Kind in Jesus. Du trägst eine Kultur in dir, die auf dieser Erde einfach fremd geworden ist. Und es sollte dich mehr beunruhigen, wenn du in allen Punkten mit Menschen übereinstimmst, die Gott nicht kennen. Und wenn du auf dieser Erde nichts entdeckst, was du merkwürdig oder nicht richtig findest. Das ist übrigens auch das, was Petrus im zweiten Satz anspricht und wovor er warnt. Petrus weiß, ja, ihr habt als Christen schon das Bürgerrecht im Himmel. Ihr seid von Gottes Geist erneuerte Menschen. Aber natürlich seid ihr auch noch ganz hier auf der Erde. Und wie immer, wenn zwei Herzen in einer Brust schlagen, wie man das so sagt, ist das auch herausfordernd und kämpfen diese beiden um die Vorherrschaft in uns. Vielleicht hast du schon mal den Ausdruck gehört, in der Welt, aber nicht von der Welt. Der kommt aus der Bibel und der meint genau das. Das ist Petrus auch bewusst und er ermahnt seine Leser und uns, dass wir aufpassen sollen. Wir alle kommen von hier, wir sind hier geprägt, wir sind Teil des kaputten Systems und wir sind selbst kaputt. Und wir sind selbst mitverantwortlich für das Ausmaß an Egoismus und Zerstörung in dieser Welt. Das steckt uns tief in den Knochen. Obwohl es eine geistliche Tatsache ist, dass wir durch Jesus freigesprochen sind und geheiligt und neu gemacht. Beides ist wahr. Petrus erinnert und fordert hier heraus, der Teil von euch, der noch ganz dieser Erde hier verschrieben ist und ihren Maßstäben, der darf euch nicht runterziehen. Der darf euch nicht davon abhalten, innerlich unterwegs zu sein zu Gott und zu seiner neuen Welt. Dieser Anteil in euch hat die Macht dazu, euch zu binden und zu zerstören. Und das klingt jetzt ein bisschen wie Herr der Ringe und ich finde, es hat auch Ähnlichkeit. Er sagt, passt auf, dass dieser Anteil in euch euch nicht runterzieht. Der ist real und er kämpft gegen eure Seele. Dann, wenn ihr diesen Drang verspürt, Dinge zu tun, von denen ihr wisst, dass sie nicht zu Gott passen, dann rennt damit zu Gott hin, zu Jesus hin und nicht von ihm weg. Erinnert euch, dass jetzt Gottes Geist in euch bestimmt, nicht mehr euer altes Ich, dass ihr Himmelsbürger seid und nicht mehr Erdenbürger. Und bittet Gott, euch die Kraft zu geben, dass ihr nach eurer neuen Identität leben könnt. Gott hat euch von allen zerstörerischen Kräften in der Welt und in euch selbst erlöst und befreit. Lasst euch diese Kraft geben, das wirklich auch auszuleben. Und lasst euch davon nicht wieder gefangen nehmen. Johannes Calvin, ein bedeutender französischstämmiger Theologe im 16. Jahrhundert, der hat über diesen Textabschnitt geschrieben, dass wir Menschen immer sehr darauf bedacht sind, unseren Körper zu schützen und vor allem Übel fernzuhalten und zu bewahren. Aber dass wir oft bereitwillig und ohne Filter alles Mögliche an unsere Seele heranlassen, was ihr schadet. Ich finde es erstaunlich, wie aktuell diese Aussage ist. Ab Montag gilt in Potsdam die Mundschutzpflicht und wir arbeiten weiterhin mit gründlicher Handhygiene und Desinfektionsmitteln und Abstandsregeln darauf hin, dass wir andere vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen und uns selbst. Und das ist richtig und richtig wichtig. Aber es ist auch wichtig, die Maßnahmen, die wir hier ergreifen, um unsere Körper zu schützen, einmal ins Verhältnis zu setzen zu dem Maß, wie wir unsere Seelen schützen. Unseren Körper werden wir so oder so verlieren mit unserem Tod. Unsere Seele bleibt uns aber ewig. Wenn wir dann unseren Körper schon als so wertvoll erachten und so beschützen, wie sehr würde es sich dann lohnen, unsere Seelen besser zu bewahren vor schädlichen Dingen? Und vor was könntest du deine Seele besser beschützen, als du es im Moment tust? Wenn du unter dieser Welt leidest, an Situationen, an der Tatsache, wie diese Welt einfach ist, an einer Krankheit oder an anderem, was hier einfach dazugehört, die neue Welt, deren Bürger Christen jetzt schon sind, die wird so gut, dass sie alles in den Schatten stellen wird, worunter wir hier leiden könnten. Es wird nicht mehr als eine dumpfe Erinnerung sein. Das Gute wird so sehr überwiegen und in Gottes Nähe zu sein und was das alles bedeutet, wird so gut sein und so heilsam, dass alles von hier und jetzt verschwimmt, was nicht gut war. Es wird uns geprägt haben und real gewesen sein, aber es wird nicht mehr wehtun. Und es ist ein Zeichen davon, dass du zu Jesus hinwächst, dass du Gottes Herz und Gottes Welt innerlich näher kommst, je mehr dir auffällt, wo diese Welt nicht mehr wunderschön und von Gott geprägt ist, sondern auch dunkel und schmerzvoll. Es ist nur natürlich, das zu sehen und sich damit nicht mehr verbunden zu fühlen, sich davon innerlich zu distanzieren und sich deshalb innerlich hier fremd zu fühlen. Ich finde, diese Eigenschaft, weltfremd zu sein, macht damit logisch betrachtet eigentlich sehr viel mehr Sinn, als sich einem Mainstream anzuschließen, der zwar mächtig und dadurch plausibel und lohnenswert scheint, aber der einfach nach unguten Prinzipien läuft. Dieser Welt mit etwas innerem Abstand zu begegnen, wirkt auf mich dann nicht mehr naiv oder überheblich, sondern klug und natürlich. Deswegen ermutige ich dich, das auch als natürlich und normal anzunehmen für dich, als Teil deiner Identität. Und du bist übrigens damit nicht nur mit Jesus in guter Gemeinschaft, du bist auch unter Menschen ja nicht alleine fremd hier. Du bist gemeinsam fremd mit allen anderen, die zu Gott gehören. Wir haben die gleiche Staatsbürgerschaft. Vielleicht hast du etwas Ähnliches schon mal erlebt. In meinem Jahr in Tansania, in Ostafrika, war es so, wenn irgendwo anders eine Gruppe Weißer, offensichtlich Europäer unterwegs waren und wir die gesehen haben, man hat sich gesehen, denn wir fielen auf, haben wir einander in 99% der Fälle sofort zugewunken und zugelächelt. Wildfremde. Warum? Da war sofort ein Gefühl von Zugehörigkeit und Verständnis. Wo kam das denn her? Es kam daher, dass wir gemeinsam fremd waren in einer für uns noch fremderen Kultur. Und vielleicht hast du etwas Ähnliches auch schon mal erlebt. Gemeinsam irgendwo anders zu sein, verbindet und tut gut. Und es kann einen in dem bestätigen, wie man ist. Dafür gibt es Gemeinde. Damit Christen andere Menschen um sich herum haben, mit die sie verstehen, die Erfahrungen teilen, die sich gegenseitig pushen und ermutigen und herausfordern können. Lasst uns das tun. Uns bewusst sein, dass wir hier nur einen vorübergehenden Aufenthalt haben, uns zusammen auf das freuen, was noch kommt und einander darin ermutigen, mutig fremd zu sein und unsere neue Kultur hier schon zu leben. Gleichzeitig macht dieser Text aber nur dann Sinn, wenn Christen nicht nur unter sich sind, sondern wenn sie ganz eng und natürlich und in guten Freundschaften mit Menschen um uns herum leben, die selbst Gott nicht kennen. Wenn du skeptisch gegenüber dem christlichen Glauben bist oder gar nicht an einen Gott glauben kannst, dann hast du vielleicht das ein oder andere Mal schon nicht verstehen können, warum ein Christ eine bestimmte Entscheidung getroffen hat oder eine bestimmte Haltung hat. Das scheint dir so gar nicht sinnvoll vielleicht. Der Grund dafür ist, dass er oder sie im Herzen schon zu einer Welt gehört, die nach anderen Maßstäben funktioniert. Eine Welt, in der tatsächlich ganz andere Dinge Sinn machen. Beobachte doch mal, welche Auswirkungen diese Entscheidung nach sich ziehen, dieses Christen. Wenn dir dabei nichts auffällt und nichts daran besonders oder lohnenswert scheint, wenn nichts Gutes daraus wächst und sich letztendlich zu lohnen scheint, dann hast du ja nichts verloren. Aber wenn du feststellst, dass häufiger gute Dinge dabei herauskommen, sich zum Guten wenden, letztendlich sich zu lohnen oder ehrlich gesagt einfach schon richtig scheinen, sind diese Maßstäbe und diese neue Welt und dieser Gott dann vielleicht es wert, sie sich mal näher anzuschauen? Die beiden nächsten Aspekte beziehen sich in diesem Text auf den ersten. Sie werden auch nicht so lang wie der erste. Der zweite Aspekt der Identität von Christen in diesem Text ist Botschafter oder Vorbild. Petrus hat diesen Text in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts geschrieben, also gut 30 Jahre, nachdem Jesus auf der Erde gewesen war. Und er hat ihn an Christen geschrieben, die in der heutigen Türkei leben. Das war eine Zeit, in der der Druck auf Christen immer größer wurde. Und darauf bezieht Petrus sich immer wieder vorher und nachher im Brief und er ermutigt die Christen, dran zu bleiben, ihren Glauben nicht zu verlieren und den Mut zu behalten. Und deshalb erwähnt er hier im Text auch immer wieder, dass Christen nicht unbedingt das beste Ansehen hatten, sondern im Gegenteil, dass sie oft sehr kritisch beäugt wurden und dass ihr Ruf in den Dreck gezogen worden war. Das heißt, für diese Christen war es gar nicht so schlimm, als nur vorübergehend wohnhaft bezeichnet zu werden, weil sie in einer Gesellschaft wohnten, die ihnen nicht wohlgesonnen war. Ihnen macht es tatsächlich Hoffnung zu hören, ihr seid hier nicht dauerhaft, das ist nicht alles hier. Vor diesem Hintergrund schreibt Petrus und im größeren Kontext seines Briefes, das haben wir nicht alles im Text, aber insgesamt nimmt er die häufigsten und wichtigsten Beziehungen, die jeder Mensch hat, zu seinen direkten Mitmenschen, zum Partner, also zur Familie, zum Arbeitgeber und zur Öffentlichkeit im Staat. In diesen Bezügen spricht er ihnen zu, dass sie Vorbilder sind und dass ihre Mitmenschen das Gute sehen werden, das sie tun und dass sie dadurch Gott anerkennen werden. Man könnte fast meinen, dass Petrus den Christen damals zuruft, gerade weil Leute euch angreifen, gerade weil sie euch mit eurem neuen Glauben als Übeltäter und Aufrührer verleumden, beweist ihnen das Gegenteil. Seid die besten Bürger, die eure Stadt hat. Seid die besten Angestellten eurer Vorgesetzten. Seid liebevolle Partner und loyale Mitmenschen. Lasst eure Taten sprechen, wenn eure Worte es nicht können oder sie euch im Mund verdreht werden. Zeigt euren Mitmenschen, wer ihr seid. Ihr seid Gottes Kinder. Zeigt ihnen, wie frei vom Urteil anderer ihr seid, weil ihr nur Gottes Urteil braucht. Und das spricht euch frei. Und zeigt ihnen, wie gut euer Gott ist, indem ihr respektvoll, engagiert und treu gegenüber eurer Regierung und der lokalen Ordnungsgewalt seid. Das sind große Ansprüche, viele Appelle und eine echte Herausforderung. Was macht das mit dir? Als Christ, du sollst ein Vorbild sein. Wie fühlt sich das an? Richtig? Siehst du das eh schon so? Oder macht es dir eher Druck? Empfindest du das als unangenehm oder sogar als unangebrachten Anspruch? Lass uns das mal ansehen. Eins vorweg, das bedeutet nicht, dass Menschen, die nicht mit Gott leben, keine Vorbilder sein können, natürlich. Das stimmt nicht und wir alle kennen Menschen, die ohne Gott leben und die einen beeindruckenden Charakter haben. Aber was meint Petrus dann damit, wenn er sagt, ihr seid Fremde erst und dann Vorbilder? Wie hängt das zusammen? Was meint er damit? Um das zu verstehen, hilft uns die Art zu sehen, wie Christen Vorbilder sein sollen, nämlich sehr zielgerichtet. Worauf zielgerichtet steckt im ersten Identitätsaspekt. Ihr seid Fremde in dieser Welt, weil ihr Bürger in der neuen Welt seid, in Gottes guter neuer Welt. Und als solche lebt ihr unter Menschen, die Gott nicht kennen. Für sie sollt ihr als Vorbilder leben. Warum für sie? Was haben die davon? Mit der Art, wie ihr lebt, wie ihr seid, als Gottes Kinder und Himmelsbürger, damit seid ihr ein Bild von Gottes neuer Welt. Vorbilder, Botschafter der neuen Welt, die noch kommt. Das heißt, als Vorbild hier zu leben, bedeutet eigentlich nichts Neues und nichts anderes, als einfach mit der Identität zu leben, die du durch Jesus hast, über die wir schon gesprochen haben. Himmelsbürger, Gottes Kind, Träger einer neuen Kultur. Und wenn du noch mal genauer wissen willst, wie dieser Teil deiner Identität denn aussehen kann, dann empfehle ich dir, dir Jesus Reden und Leben noch mal anzuschauen. In einem der vier Evangelien im Neuen Testament in der Bibel. Unglaublich inspirierend und herausfordernd. Um Himmelsbotschafter zu sein, ist es also entscheidend, dass Christen nicht nur unter sich bleiben, sondern dass sie ganz natürlich mit allen Menschen zusammenleben, die um sie herum sind und die Gott nicht kennen. Nur so können sie Bilder von Gottes neuer Welt sehen. Wenn Bilder von niemandem gesehen werden, ist das traurig und sinnlos. Der Sinn von Bildern ist, dass sie gesehen werden. Und genauso ist es mit Vorbildern. Die muss man sehen und beobachten und erleben können, damit sie Sinn machen. Und dann sagt Petrus, dann seid ihr solche Botschafter. dann werden Menschen an euch und eurer Art zu leben sehen, wer Gott ist und wie gut seine ewige Welt, sein Reich, wie die Bibel es nennt, aussehen wird. Das meint übrigens nicht, dass alle Christen immer perfekt diese Vorbilder sind. Man wird nicht Christ, weil man ein besserer Mensch ist. Im Gegenteil, im Grunde heißt Christ zu sein, sich im Klaren darüber zu sein, dass man kein guter Mensch ist, sondern dass man gleichzeitig herrlich geschaffen ist, aber total von Bösem und von Schuld durchzogen. Und dass man dort alleine nicht mehr herauskommt, sondern dass man dringend Jesus Hilfe braucht. Alles, was Christen an Vorbild sein können, können sie, weil Gott gnädig ist und weil er angefangen hat, sie zu prägen, weil er ihnen seinen Geist ins Herz gibt und der in ihnen strahlt und sie ganz langsam Stück für Stück wieder zu den Menschen macht, als die Gott sie gedacht hat. Wer genau dazu jetzt gern mehr hören würde und wer die Predigt von letzter Woche noch nicht gehört hat, dem empfehle ich die sehr. Etwas zur Unterordnung unter Regierung und andere Ordnungsgewalten. Ich kann mir vorstellen, dass hier beim einen oder anderen gerade die Alarmglocken angegangen sind. Was, wir sollen uns einfach dem Staat und seinen Organen unterordnen? Das ist ja schon kritisch zu sehen. Wie Gott hat die eingesetzt? Das System ist absolut fehlerhaft. Und wie oft hat sich in der Geschichte, gerade in der deutschen, gezeigt, wie gefährlich das ist. Dass blinder Gehorsam gegenüber dem Staat ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil es in menschlichen Katastrophen enden kann. Das kann ich so nicht einfach übernehmen, denkst du vielleicht. Das geht zu weit. Ich kann das verstehen. Und hierzu drei Dinge. Erstens, sich den amtierenden, regierenden und leitenden unterzuordnen und anzunehmen, dass sie unter Gottes Kontrolle dazu geworden sind, ist eine Entscheidung dazu, Gott zu vertrauen, dass er diese Geschichte in der Hand hat. Er hat sie seit Jahrtausenden nach seinem Plan geführt, diese ganze Welt. Warum sollte er das ausgerechnet jetzt nicht mehr können? Zweitens, sich freiwillig unterzuordnen und zu unterstützen, ist ein Akt von innerer Stärke und Demut. Und das sind zwei Eigenschaften von Jesus selbst. Jesus selbst hat auch gesagt, als er auf der Erde war, zahlt eure Steuern, seid da treu, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, hat er wörtlich gesagt. Jesus hatte nicht mal eine eigene Wohnung, aber er hat darauf bestanden, dass was zu versteuern ist, wird auch versteuert. Und dass er und seine Freunde sich der aktuellen Regierung unterordnen. Und drittens, das alles bedeutet nicht, dass wir uns von irgendeiner Obrigkeit zu Dingen bewegen lassen sollen, die gegen Gottes Willen sind. Es gibt eine Begebenheit, die in der Bibel beschrieben ist, wo auch wieder Petrus dabei ist, sicher mindestens 20 Jahre vorher. Die jüdischen Leiter wollten nicht, dass Petrus und seine Freunde weiter anderen von Jesus erzählten. Man hat es ihnen strengstens verboten, aber Petrus und die anderen widersetzten sich der Anordnung und ohne zu zögern und sehr direkt. Die jüdischen Führer waren außer sich vor Wut und stellten sie zur Rede. Und daraufhin hat Petrus gesagt, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Und das bringt uns zum letzten Aspekt. Christen sind frei. Was heißt das? Martin Luther schreibt in seinem Buch Die Freiheit eines Christenmenschen, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ein Christ ist jemand, der weiß, dass er kein guter Mensch ist, sondern gefangen in Kräften zum Bösen, die Bibel Sünde nennt. Er wird es nicht schaffen, allein davon loszukommen. Aber wenn jemand an Jesus glaubt, der für uns das perfekte Leben gelebt hat, der an unserer Stelle für unsere Schuld gebüßt hat, dann sind wir befreit von jedem Urteil wegen unserer Schuld, ob von Menschen, Gott oder Teufel. Und was Luther sagt, ist, wenn deine Seele, also durch deinen Glauben an Jesus, frei ist, dann gibt es nichts Irdisches mehr, das dich binden könnte und nichts, das dir wirklich etwas nehmen könnte. In diesem Sinne bist du ein freier Herr über alle Dinge, weil nichts dir wirklich etwas anhaben kann, wenn du weißt, dass deine Seele sicher und frei ist. Gleichzeitig sagt er, wenn du durch deinen Glauben schon alles hast, was du brauchst, dann bist du frei zu dienen. Dann bist du frei, dein Leben für Gott und andere zu leben. Und dazu bist du geschaffen. Wir sind dazu gemacht, in einer einander dienenden Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen zu leben. Und weil du durch deinen Glauben dich nicht mehr retten musst, um gut genug für Gott zu sein, sondern weil Jesus dich schon gut genug gemacht hat, ist deine Seele ganz unbelastet und du hast alle Kraft und Kapazität frei, um freiwillig Gutes zu tun. Einfach, um Gott zu gefallen und um ihn zu lieben. Das ist auch Petrus' Logik im Text. Du bist frei durch Jesus, es gibt nichts mehr, was du tun musst, um zu genügen. Nichts. Du musst nichts tun, um zu bestehen. Was willst du jetzt mit deinem Leben und deiner Zeit machen? Setze sie für die Menschen um dich herum ein. Vergeude sie nicht, leb, was du bist. Ein Fremder oder eine Fremde hier, weil schon ein Himmelsbürger, der erfüllt ist von Gottes Geist. Und wisst ihr, was Gottes Geist in uns unter anderem tut? Er bewirkt in uns das Gute, zu dem wir geschaffen sind, sagt die Bibel. Er bewirkt in uns das Gute, zu dem wir geschaffen sind. Alles, was du tun ist, ist, dich ihm zu öffnen, Zeit mit ihm verbringen, ihm Raum in deinem Herz geben und dazu beten, dazu Bibel lesen, weil durch sie Gott ganz stark die Möglichkeit hat, zu dir zu reden und dich zu prägen. Und währenddessen, in diesem Prozess, in dem du das passieren lässt, in dem Gottes Geist dich prägt und deine Seele immer freier wird, Gutes zu tun, währenddessen bist du Botschafterin oder Botschafter von Gottes neuer Welt. Unperfekt, aber begnadet. Das heißt es. Vielleicht hörst du jetzt immer noch nur, tu dies, tu das, du musst dieses, du musst jenes. Für dich besonders die Erinnerung. Es geht darum, dir bewusst zu machen, wer du bist, deine Identität. Wenn du Jesus vertraust, Kind Gottes, hier Fremde, Himmelsbürger, frei, wenn dir das bewusst ist, dann wirst du automatisch anders leben, als wenn du das nicht vor Augen hast. Darum führ es dir vor Augen, wer du bist in Jesus. Ich habe hier einen wunderschönen To-Do-Listen-Blog von Captain Carl hier in Potsdam. Letzte Woche habe ich auf einem Blatt eine Kleinigkeit verändert und mir aufgehängt, damit es mich genau daran erinnern soll. Hier steht, let's do this. Lass uns das tun oder mach das. Ich habe hier etwas geändert und jetzt steht da, let's be this. Komm, sei das. Und ich habe mir darunter aufgeschrieben, wer ich durch Jesus bin. Als Christ ist alles Folgende für dich wahr. Du bist fremd hier, weil du zu Hause bist bei Gott. Du bist ein Botschafter von Gottes neuer, perfekter Welt. Und du bist frei. Von allem, was dich bindet und dir schadet und frei zu allem Guten, unterwegs zu Gott, der letztendlich alles gut machen wird. Amen.